Ja, dann würde ich sagen, one, two, three. Meine Damen, meine Herren, wir sitzen heute in ostfriesischer bunter Reihe. Sie kennen das Wort ostfriesische bunte Reihe? Nein? Das heißt, die Damen auf der einen, die Herren auf der anderen Seite. Ja, da vor allem, aber auch sonst kristallisiert das sehr schnell heraus. Das habe ich in Korea auch oft erlebt, auch bei formellen Anlässen, Botschaftseinladungen, dass es ein gemeinsames Essen gab und dann haben sich die Damen in einen Raum zurückgezogen und die Herren in einen anderen, weil sie den Damen nicht zumuten wollten, was nach einem guten Essen Pflicht ist, Zigarre plus Schnaps dazu. Das sind meine einzigen Erinnerungen an Rauchen, weil ich da nicht eine Sonderrolle spielen wollte. Gut, ja, zur koreanischen Literatur. Letzter Streich heute. Wir haben in der vergangenen Woche nach einigen modernen Autorinnen und Autoren, die vorgestellt worden sind, uns mit der auslandskoreanischen Literatur beschäftigt, mit der englischsprachigen Literatur in den USA, die eine ziemlich große Anzahl von koreanischen Schriftstellern hat. Ich habe hier eine Liste von Mitgliedern des Verbandes Asian American Writers und das sind so über den Daumen 30 Namen. Das ist also ganz ordentlich. Die Asian American Writers sind also seit einigen Jahrzehnten organisiert und haben ihre eigene Vierteljahreszeitschrift, ein wichtiges Forum. Und die koreanischen Autoren, teilweise noch in Korea geboren, dann mit ihren Familien als Kind oder spätestens als Jugendliche in die USA ausgewandert, haben es zum Teil mit ihren literarischen Bemühungen weit gebracht. Immerhin ist ein Koreaner heute in Princeton Professor für Creative Writing, was also nicht so ganz selbstverständlich sein dürfte. Und wir wollen heute noch so ein paar Episoden aus der auslandskoreanischen Literatur betrachten, bevor wir dann zu Deutschland und deutschsprachiger Auseinandersetzung mit Korea und der koreanischen Literatur kommen. Da war die Frage gestellt worden in der letzten Stunde, wo gibt es denn noch auslandskoreanische Literatur? Und da ist genannt worden von Ihnen nach einem Vortrag, den ein Kollege russischer Herkunft hier gehalten hat vor ein paar Worten, Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Da gibt es tatsächlich einige, aber nur einen, der über Sowjet oder über Russland hinaus Bekanntheit erreicht hat. Es gibt auslandskoreanische Literatur in China, in Japan. Und es gibt Ansätze dazu, auch in europäischen Ländern, aber das ist sehr bescheiden bisher und ohne große Wirkung in die eigentliche Literatur von Autoren, zum Beispiel auf Deutsch. Wie hoch manche dieser auslandskoreanischen Autoren eingeschätzt werden, das kann ich am Beispiel des sowjetkoreanischen Autors Anatoly Kim aufzeigen. Da habe ich hier eine Einführung in die Geschichte der russischen Literatur. Und in dieser Einführung in die Geschichte der russischen Literatur gibt es einen Überblick über die höchste Blüte. Schön heißt es hier der russischen Poesie. Im 19. Jahrhundert, Puschkin, Lermontow, Gogol und so weiter. Und dann gibt es Dostojewski und dann eine lange, lange Phase der Zensur, der Kontrolle. Und dann ist die Rede von dem Tauwetter, das nach Stalins Tod angebrochen ist. Eine Zeit, in der viele talentierte Dichter und Prosaiker erschienen sind, die ihre Treue zu den Idealen der bürgerlichen Freiheit laut kundtaten, nach Stalins Tod, 50er Jahre, wo diese Phase der bürgerlichen Freiheiten in der Sowjetunion gewesen ist, ist mir also nicht ganz bewusst geworden. Aber dann schränkt er ein, die nachfolgende Zeit der Breschnewschen Stagnation war durch die verstärkte Zensur gekennzeichnet und viele Autoren gerieten in eine erzwungene Emigration. Das war die Phase, wo ein koreanischer Autor den Literaturnobelpreis bekommen hat und ihn nicht annehmen durfte. Und dann geht es hier weiter. In den klassischen Traditionen der russischen Literatur arbeiteten und arbeiten unsere Zeitgenossen. Und dann kommt eine lange Liste und in dieser langen Liste kommt am zweiten Platz Anatoli Kim als Bestandteil der russischen Literatur und Träger der klassischen Traditionen, wo die Übergangsperiode im gesellschaftlichen Leben Russlands durch das Aufblühen und den Widerstreit verschiedener literarischer Strömungen gekennzeichnet ist. Und dann die Zusammenfassung, die russische Literatur schuf ideologisch-künstlerische Werte von Weltstand, sowohl was die Weite der sozial-moralischen Problemstellung als auch die Neuartigkeit der ästhetischen Lösungen betrifft. Die weltweiten Erfolge und die Popularität der russischen Literatur wurzeln in deren Volkstümlichkeit, Tiefe und Mannigfaltigkeit der angeschnittenen Probleme, der Verschiedenartigkeit der Genres und der Schaffensmethoden. Und dieser letzte Satz gilt irgendwie ganz besonders auch für den Anatoli Kim. Der ist auch im deutschen Sprachraum ziemlich bekannt geworden, weil nämlich er in der DDR übersetzt worden ist und ein westdeutscher Verlag dann in Lizenz diese DDR-Übersetzungen relativ kostengünstig nachgedruckt hat und Auflagen immerhin von einigen tausend Exemplaren damit erreicht hat, während die Werke der originär koreanischen Literatur in Deutschland in den seltenen Fällen über 2000 gedruckte und ich hoffe auch verkaufte Exemplare hinweggekommen sind. Anatoli Kim, also ein Sowjetkoreaner, seine Familie ist 1908, also kurz vor Beginn der japanischen Kolonialzeit, aber schon in der Zeit der japanischen Überfremdung in Korea, aus Korea in den fernen Osten Russlands ausgewandert. Anatoli Kim selbst sagt, das hat er von seinem Vater gehört, dass sie abstammen von dem Autor Kim Hee-sup aus dem 15. Jahrhundert, der die ersten Novellen mit Schauplatz Korea und handelnden Personen als Koreaner gezeichnet geschrieben hat. Wir haben über ihn gesprochen vor einigen Wochen und das wäre ja eine großartige Sache. Die Familie war in Sachalin zu Hause dann und ist 1937 bei der großen Zwangsumsiedlung der Koreaner aus dem fernen Osten nach Zentralasien und teilweise auch in das kalte nördliche Russland umgesiedelt worden, nach Kasachstan. Und dort ist Anatoli Kim 1939 geboren und er ist in seiner Jugend koreanischsprachig erzogen worden, dann hat aber das Russische obsiegt und er hat auch die heutige Nationalsprache von Kasachstan, das Kasachische, eine Turksprache, in muttersprachlicher Qualität erlernt. Sein Koreanisch hat er verdrängt, aber das ist bei langem nicht Benutzen einer Sprache eigentlich selbstverständlich. Ich habe das selbst erlebt in Korea, wo ich nach einigen Jahren beim Übersetzen koreanischer Texte deutsche Vokabeln gesucht habe und in einer veröffentlichten Übersetzung stehen auch falsche Vokabeln drin. Da ging es um ein Fremdwort im Koreanischen, Interchange, das englische Wort Interchange. Das ist eine Autobahnausfahrt, wo ein Dichter über seine Heimat schreibt, Osan Interchange. Und ich habe das übersetzt, die Überschrift als Abfahrt Osan und nicht als Ausfahrt Osan, weil ich so lange eben nicht im deutschen Sprachraum gewesen bin. Das waren 5 Jahre am Stück in Korea und das heißt, der Wortschatz verarmt. Und wenn Sie heute mit muttersprachlichen Koreanerinnen, vor allem die in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind, sprechen, dann werden Sie das auch erleben, dass Sie mit dem Wortschatz sehr oft Zuflucht bei deutschen Wörtern suchen, weil die koreanischen Vokabeln ganz einfach nicht präsent sind. Das ist leider so und da muss man aktiv dagegen arbeiten. Ja, also in Kasachstan geboren, hat seine frühen Jahre auch dort verbracht und dann ist seine Familie noch einmal in den fernen Osten umgesiedelt, aber Anatoli Kim lebte von 1957 an in Moskau, wo er eigentlich seine gesamte Ausbildung absolviert hat. Er hat nur Russisch geschrieben und neben seinen originären Werken Prosatexte und auch Drama und auch Versuche, Drehbücher für Filme zu schreiben. Einige seiner Bücher hat er selbst mit verfilmt in der Sowjetzeit noch. Hat er auch aus dem Kasachischen ins Russische übersetzt. Eine Literatur, die bei uns wohl überhaupt nicht bekannt ist. Ja, ein kritischer Text über ihn spricht davon, dass er selbst eingeräumt hat, dass das Koreanische, das er in seiner Kindheit gesprochen hat, leider nicht ins Erwachsenenalter herübergerettet werden konnte und dass er selbst zu wenig von der koreanischen Geschichte und Kultur weiß, aber er fühlt eine persönliche Verpflichtung, sich mit dem Land seiner Abstammung in seinen literarischen Werken auseinanderzusetzen. Und das tut er auch in vielfältiger Weise. Ja, er, das ist auch Selbstauskunft, hat seinen Schwerpunkt zweimal verloren und diese beiden Male eigentlich schon in der Zeit, bevor er zur Welt kam. Das ist seine eigene Darstellung. Für ihn war es eine traumatische Erfahrung. Er hat es selbst genannt, pränatale, vorgeburtliche Traumatisierung eines Schriftstellers. Eine interessante Formulierung. Abstammend von der koreanischen Minderheit im fernen Osten, Primorie, lange Zeit in Sachalin. Einige hunderttausend Menschen hatten dort ihre Heimat gefunden, nach der Flucht aus dem Mutterland Korea. Hat er nur durch die Tradition in seiner Familie und das, was er in den Gesprächen mit den älteren Familienangehörigen lernen konnte, von seiner Heimat erfahren. Und es ist dann die Frage, ob er die Flucht aus Korea und die zweite Traumatisierung durch die Umsiedlung aus dem fernen Osten nach Kasachstan, das hat er wohl gemeint, dass er das meint mit dieser vorgeburtlichen Traumatisierung eines Schriftstellers. Und sein Russisch hat also bewirkt, dass er seine Heimatsprache, Muttersprache verlernt hat. Er hat zuerst in Moskau Malerei studiert und später Literatur, hat angefangen, Kurzgeschichten, Novellen zu schreiben mit unterschiedlichem geografischen Hintergrund, so wie sein eigenes Leben auch etliche Schauplätze gehabt hat. Und wenn man diese vorgeburtlichen Erfahrungen noch mit dazu nimmt, dann ist das schon ein abenteuerliches Leben gewesen. Und erst als er über 50 war, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hat er dann Korea zum ersten Mal besuchen können. Und er ist einige Jahre dann in Korea als Russischlehrer an einer Hochschule geblieben. Und dieser Aufenthalt und einige folgende in den Jahren danach haben für ihn große Bedeutung erlangt. Und er selbst hat diese Zeit bezeichnet als Reise auf der Suche nach einem ganzen Kontinent. Das heißt, kulturell ist Korea Bestandteil des Kulturerdteils Ostasien. Und er hat das so empfunden, dass er also dort einen ganzen Erdteil besucht hat und erfahren konnte. Und das hat ihn dann tief beeinflusst und er hat eine ganze Menge über die Koreaner gelernt. Und eine seiner Veröffentlichungen aus dieser Zeit hat den Titel Briefe aus Südkorea. Dort versucht er, die Entdeckerrolle zu spielen und die Rolle eines kulturellen Vermittlers. Er verbindet Reisebericht, anekdotenhafte Beobachtungen und philosophische Reflexionen miteinander und bringt so dem russischen Leser eine Menge nahe über die Kultur, die er selbst lange Zeit nur vom Hörensagen in der Familie gekannt hat. Und er spinnt dort ein Märchen und vor allem Gespenstergeschichten, die er von seiner Großmutter gehört hat, die ihn sein ganzes Leben begleitet haben, wenn nicht gar ihn sein ganzes Leben verfolgt haben. Das muss man entscheiden. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Seine erste Entdeckung in Korea war die Natur dort. Er hat seine koreanischen Studenten gefragt, welche der Jahreszeiten mögen Sie am meisten? Was meinen Sie, die Koreaner kennen und schon in Korea gelebt haben, was diese koreanischen Studenten ihm geantwortet haben? Ja, hätte ich auch erwartet. Das habe ich oft genug erlebt, dass Koreaner sagen, der Herbst sei ihre schönste und die ihnen liebste Jahreszeit. Und ihm hat man zur Antwort gegeben, der Frühling. Und das wohl auch mit dem, was er gerade hinter sich hatte, eben die Auflösung des eiskalten sozialistischen Systems in der Sowjetunion, der Zerfall der Sowjetunion, dann muss ihm der Frühling als Zeit des Erwachens eines neuen Lebens die liebste Jahreszeit sein. Ich habe den starken Verdacht, dass seine koreanischen Studenten so überlegt haben und ihm deshalb so geantwortet haben. Und er hat also dann darüber geschrieben, dass die koreanische Seele im Frühling die größte Übereinstimmung hat mit der Umwelt, in der sie leben. Er selbst, wie die Russen, deren Sprache er gesprochen und geschrieben hat, sind vom Geist des Winters erstarrt, erfüllt. Wenn Sie also russische Romane lesen, gibt es immer wieder großartige Winterdarstellungen. Und die koreanische Faszination für den Frühling ist eben gleichzeitig ein Symbol dafür, dass sie die Schönheit schätzen, die dann neu erblüht, dass sie ihre Begeisterung für die Schönheit ausdrücken. Und dann hat er auch die koreanische Literatur besser kennengelernt und hat Vermutungen angestellt über die koreanische volkstümliche Kultur und ihre Ästhetik, die ihn etwas überrascht hat, die aber, wenn man aus dem russischen Winter in den koreanischen Frühling kommt, fast natürlich erscheint. Und da gibt es dann in den Briefen von Südkorea, leider bisher nicht übersetzt, gibt es also eine ganze Kette, die vom Frühling über die anderen Jahreszeiten führt, die schreibt über die Bedeutung der Berge für die Koreaner, die sie die Schönheit der Natur gelehrt haben, die Berge als Lehrer, die den Koreanern die Schönheit der Natur vermittelt haben und die es ihnen ermöglicht haben, einen universellen Sinn für Schönheit insgesamt in sich zu tragen, der in allen Koreanern seine Wurzeln geschlagen zu haben scheint. Also das ist auch wieder eine Frühlingsgeschichte, Wurzeln ziehen, Wurzeln ausschlagen. Und dann kommt als zweite Erfahrung das Verhältnis der Koreaner zum Schmerz. Da gibt es ja eine Grundstruktur im koreanischen Denken und Fühlen. Han als der Ausdruck des Schmerzes, der bis in die Volksliteratur hinein seine Rolle hat, der besonders in Texten von Schriftstellerinnen und Dichterinnen seine Wurzel hat. Wir haben etliche Beispiele dafür kennengelernt im Laufe des Semesters. Und er versucht also von den Koreanern zu lernen, wie man mit diesem Schmerz physisch und psychisch umgehen kann und umgehen soll. Denn die Überwindung des Schmerzes ist eine Voraussetzung der Freude und des Glücks. Und deshalb muss man den Schmerz auch akzeptieren als jemand, der auf dem Weg zur Freude und zum Glück Begleiter ist. Das ist keine so schlechte Umschreibung dieser koreanischen Stimmung, Han. Und da versucht er nun, seine Scherze sogar drüber zu machen. Aber insgesamt ist diese Zeit in Korea für ihn eine Zeit auch der spirituellen, des spirituellen Erwachens. Und er ist auch physisch von einigen seiner chronischen Erkrankungen in Korea geheilt worden, was ihn also zu einem großen Liebhaber dieses ursprünglichen Heimatlandes gemacht hat, das man also nicht unterschätzen darf. Ja, also als Reise in die andere Kultur und für ihn dann in seinen Werken auch eine Reise zu sich selbst, die ihn, wie er meint, mit neuen Erfahrungen konfrontiert hat, mit einer neuen Menschlichkeit und mit einem menschlichen Geist, die ihn erfüllen. Tja, und wenn man denkt, was er alles getan hat, als Schriftsteller, als Übersetzer, als Kritiker, als Lehrer und als Leser, da muss man sagen, hat er einen großartigen Geist entwickelt. Und das ist spürbar in einigen seiner Werke, die auch deutsch übersetzt sind. Nicht mehr neu, nicht mehr nur die aus den 80er Jahren, die sind bei Suhrkamp erschienen, eine ganze Anzahl von Übersetzungen, sondern auch seine neueren Texte, die aber in diesen Traditionen ihre Wurzel findet. Da gibt es unter anderem einen kleinen Band mit dem merkwürdig erscheinenden Titel Moskauer gotische Erzählungen. Gotische Erzählungen. Eine Idee, was das sein könnte? Er verwendet das Wort im Russischen und der deutsche Übersetzer hat das auch wörtlich übernommen. Da ist der englische Sinn von Gothic, ist wohl hier gemeint. Nicht mit den Goten und nicht mit der Periode der bildenden Kunst nach der Romanik, sondern eben eine bestimmte Geisteshaltung mit merkwürdigen Ereignissen, in die er seine Figuren in diesem Prosawerk stellt. Irgendwie von der Zeit unabhängig. Ein Werk, in dem nicht nur die Welt, sondern auch jeder der Menschen sich verändern können, wo Gutes und Böses ihren Platz haben, wo Gegensätze aber ein Ganzes finden, und da schimmert auch wieder koreanisches Denken durch, wo Rache und Leidenschaft sinnlos erscheinen, weil sie den Blick auf größere Wahrheiten und weitere Räume verstellen und die Erfüllung des Menschseins verhindern. Ihm gelingt hier der Versuch, eine Brücke zu schlagen über die Vergänglichkeit und über den Tod hinaus. Moskauer gotische Erzählungen. Eine andere Sammlung mit dem deutschen Titel Der Kräutersammler. Da schreibt ein Kritiker: Selten findet man in der Literatur etwas so wunderschön Erzähltes, wie es Anatoly Kim in seiner Prosa zustande bringt. Seine Art zu schreiben reicht über die Literatur hinaus. Darin ist auch die Sicht des Künstlers enthalten. Hat er immerhin Kunst in Moskau studiert und nutzt seine Betrachtungsweise und künstlerische Umsetzung, um sie schriftlich auszudrücken. Da wird im Nachwort zitiert: Die Malerei verdeutlichte mir das Gesetz der Komposition, wie ein Ganzes in einem begrenzten Raum aufzubauen ist. Auch in der Literatur bemühe ich mich um das Gefühl für die Dimension, aus der ich die Intensität der inneren Sujets ableite. Das ist eine interessante Verbindung, die man in der Literaturwissenschaft vielleicht aufgreifen sollte und untersuchen sollte. Und er spricht auch über die Tradition, aus der er schöpft. Weißt du, wenn man genauer hinschaut, ist jedes Leben ein Märchen. Nein, widersprach die Partnerin. Es mag so scheinen, das stimmt aber nicht. Vielleicht stimmt es nicht, dachte der Mann. Doch wir legen ins Märchen all das, was wir nicht wirklich zu träumen wagen. Wir besiegen Ungeheuer, wir schöpfen lebendiges und totes Wasser. Und da ist auch die Auseinandersetzung mit der politischen Situation zur Zeit seiner ersten Romane und Erzählungen spürbar. Und noch einmal der Kritiker: Der Kräutersammler ist eine der schönsten Geschichten, die ich je gelesen habe. Sie fließt genauso gemächlich dahin wie das Meer, an dem Kim seine Figuren auferstehen lässt und wo sie einander auf eigenartige und dennoch so selbstverständliche Art und Weise begegnen. Ist das nicht etwas, worüber sich jeder Autor freuen würde, über eine solche Beschreibung? Da ist vom tiefen Geist und von der menschlichen Suche, die durch seinen einmaligen Erzählstil bereichert wird. Empfehlung: Kräutersammler. Und eine weitere relativ neue Erscheinung im deutschsprachigen Raum, eine Erzählung, Das Zwiebelfeld. Auch hier eine Schilderung der Situation in der Sowjetunion, wo ein wandernder Arbeiter für eine Saison als Wächter eines Zwiebelfeldes eingestellt wird, wo er mit bodenloser Einsamkeit im Herzen wirkt wie ein verlorener Mensch, gleichgültig gegenüber sich und der Welt. Er hat schon lange zu trinken begonnen, ist also Alkoholiker gewesen. Abgesehen von dem vor Hunger schmerzenden Magen war von dem Mensch, der einmal gewesen war, wohl nichts übrig. Hier ist dann die Rede vom Krieg, der ihm die Kindheit geraubt ist, und davon, dass es in der Familie verträumte Bücher, Narren gegeben hat, wo er viele Geschichten gehört hat, die aber nur irgendwo in seiner Seele Spuren hinterlassen hat. Und das heißt, er hat beim Herumwandern in der Sowjetunion hat er eine Vielzahl von Menschen getroffen, die wie er selbst mit vernarbten Seelen auf der Suche nach einem bescheidenen Glück ihr Leben verbracht haben. Ja, Anatoly Kim als der am bekanntesten gewordene Sowjetautor, koreanische Herkunft, aber nicht koreanischer Sprache. Eine weitere Gruppe kann ich nur ganz kurz ansprechen. Das ist die Gruppe der China-Koreaner, wo äußere Gründe dagegen gewirkt haben, dass sie bekannter werden konnte. Es gibt also keine Übersetzungen in irgendeiner Fremdsprache, die mir bekannt geworden ist, außer ein paar eigenen. Die Literatur der koreanischen Minderheit entstammt vor allem dem autonomen Bezirk der Koreaner am Grenzfluss Tumen zu China und aus dem autonomen Kreis der Koreaner am Paektusan, dem heiligen Berg der Koreaner, also zwei Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik China, wo die Mehrheit der Bevölkerung von Koreanern gestellt wird und nach der chinesischen Rechtslage soll also dann, wenn eine Bevölkerungsgruppe mehr als 50% der Völker stellt, der Bezirk oder die Verwaltungseinheit, wo sie leben, eben nach ihnen benannt werden und autonom sein. Und da gibt es eben den Kreis und noch größer den Bezirk an der Grenze nach China. Und dann gibt es Koreaner verstreut in den Großstädten der Volksrepublik China. Koreanische Restaurants findet man bis nach Shanghai und nach Kanton heute. Aber die Schriftsteller sind vor allem in Peking zu Hause, wo das Nationale Minderheiteninstitut auch über koreanische Sprache und Kultur und Literatur forscht und eben der autonome Bezirk der Koreaner, wo es die älteste Minderheitenuniversität gibt in China, in Yanbian, die 1947, also zwei Jahre vor der Ausrufung der Volksrepublik, gegründet worden ist, die über einen frühen Zeitraum nur Koreanisch unterrichtet hat und dann in der Kulturrevolution, wo die Minderheiten wieder eine schlechte Karte hatten, dann Chinesisch überfremdet worden sind, wo also dann nur Chinesisch unterrichtet wurde, auch bei der Tatsache, dass es Koreaner sind, die dort leben und Koreaner, die dort studieren und dass erst dann in den 90er Jahren das Koreanische in dieser Universität wieder eine Rolle zu spielen begonnen hat und dort erscheint eine Zeitschrift des Koreanischen Schriftstellerverbandes, die aber nicht ins Ausland verkauft wird. Es ist mir wenigstens nicht gelungen, von Deutschland die Hefte, die ich also bei Besuchen in China und in diesem autonomen Bezirk und Kreis der Koreaner erwerben konnte und dem Minderheitenbuchladen in Peking das irgendwann zu ergänzen oder zu aktualisieren, weil es technische Probleme gibt bei der Abwicklung. Das muss man bedauern. Literarisch gibt es zwischen China und Korea selbst relativ enge Kontakte und interessanterweise weniger mit Nordkorea als mit Südkorea. Denn Nordkorea hat ja nach 1947 schon begonnen mit seiner Sprachreform, die chinesischen Schriftzeichen aufgegeben und die chinesischen Lehnwörter, die oft zweisilbig sind, und wo es viele gleichlautende Wörter gibt, hat man dann halt bereinigt und hat sie durch koreanische Neologismen ersetzt, die in Südkorea auch nicht gebraucht werden und nicht bekannt sind. Es gibt also erste nord-südkoreanische Wörterbücher in der Zwischenzeit. Und dass man mit dem Verdrängen der chinesischen Zeichen die gesamte Tradition und die Verwurzelung der Koreaner im Kulturerdteil Ostasien aufgeben will, das ist vielleicht auch ein Echo der Tatsache, dass der große Vorsitzende Kim Il-sung ein Sowjetkoreaner ist, der engere Beziehungen zu Russland aufrechterhalten wollte und dass die China-Kommunisten, die nach Korea zum Teil auch zurückgekehrt sind, dass die dort bei den Bereinigungen der Parteilinie unterlegen waren und verstummt sind. Was dieses verstummt heißt, ist eine eigene Frage. Und in China gibt es also durchaus, ich habe hier eine Pressemeldung über einen koreanisch-chinesischen Schriftstellerkongress in Xiamen. Xiamen ist eine Stadt südlich von Shanghai an der Küste, eine der frühen Sonderwirtschaftszonen der Volksrepublik China. Eine Stadt, die früh die Interessen auch der kolonisierenden Mächte der Engländer und Franzosen gefunden hat. Und dort gab es also vor einigen Wochen einen Schriftstellerkongress, wo 50 Schriftsteller aus China und Korea teilgenommen haben und dort diskutiert haben und Texte gelesen haben zum Thema Natur und Humanität, eine schöne Koexistenz, ja, war im Mai dieses Jahres. Und dort hat man dann auch eine Bestandsaufnahme gemacht über die Präsenz der Literaturen im jeweiligen Partnerland. Und da gibt es also, was die Präsenz der chinesischen traditionellen Literatur in Korea angeht, überhaupt keine Zweifel. Wir haben das immer wieder angesprochen, dass Korea vielfache Anregungen erfahren hat und die chinesische traditionelle Literatur rezipiert hat, dass auch die neue chinesische Literatur seit den 90er Jahren in Korea übersetzt wird. Aber man hat dann auch festgestellt, dass es doch eine ganze Anzahl von Werken auch der neueren südkoreanischen Literatur gibt, die in der Volksrepublik China in chinesischen Übersetzungen publiziert worden ist. Aber an dieser Konferenz hat nach den Unterlagen, die ich sehen konnte, kein einziger der china-koreanischen Schriftsteller teilgenommen. Das ist ein großer Verlust, denn diese Leute sind wirklich zweisprachig. Hätten also da als Vermittler eingreifen können. Ja, und eine ganze Anzahl von Koreanern schreibt in Japan. Da ist ja die Migration teilweise freiwillig erfolgt in den späten 80er, in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, wo Koreaner zum Studium nach Japan gegangen sind und dort auch die westliche Literatur kennengelernt haben in japanischer Übersetzung. Und das, was dann nach 1910 war, war ja zum Großteil eine Zwangsmigration, wo Koreaner verstärkt zum Einsatz in der japanischen Grundstoff- und Rüstungsindustrie nach Japan geholt worden sind. Und da haben wir jetzt die vierte Generation der Koreaner teilweise. Die koreanischstämmige Bevölkerungsgruppe ist in sich auch nicht einig. Manche optieren für Südkorea, andere optieren für Nordkorea und einige versuchen, sich neutral zu verhalten. Aber dieser Gruppe geht es relativ am schlechtesten. Meinen Sie eben, bitte? Ja, die sind. Ja, auch Ältere sind japanische Staatsbürger geworden, haben sogar japanische Namen angenommen, aber koreanischer Abstammung zu sein, ist noch immer ein Problem. Denn wenn man sich bewirbt um eine Anstellung, trotz erfolgreichen Studiums, gut abgeschlossenen Studiums, kennt man in den Personalbüros der großen japanischen Unternehmen die Viertel in Tokio und in Osaka, vor allem wo Koreaner geschlossen leben. Und dann vermutet man, dass der mit dem guten japanischen Namen doch koreanische Abstammung ist, wenn er dort wohnt. Und dann werden sie erst einmal nicht eingestellt. Bitte. Ja, also die Familienregister, da kommt es dann auch zum Vorschein und die Japanisierung, das hat also angefangen.
Das hatte ja dennoch ein Problem, in Japan angestellt zu sein.
Ja.
Weil eine Backchat-Prinzessin ist.
Ach so, ja, in dem Stammbaum der japanischen Kaiserfamilie gibt es ja mit großer Wahrscheinlichkeit koreanische Elemente. Das ist aber Hochverrat, wenn man so etwas gesagt hat in der Zeit des japanischen Imperialismus und Faschismus, muss man sagen, aber die Geschichte in Japan wird auch heute neutraler gesehen und erforscht und auch die Kaiserfamilie muss zugeben, dass sie koreanische Gene in sich trägt. Das ist eigentlich der Gang der Kultur vom Festland auf die Inseln. Das kann nicht anders sein. Und diese Japan-Koreaner schreiben weitestgehend inzwischen Japanisch und nicht mehr Koreanisch. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie sich für japanische Staatsbürger halten und ihre Wurzeln dort haben, wenn sie auch, wie der Anatoly Kim, eben irgendwo in der vorgeburtlichen Zeit eine Traumatisierung haben. Ja, angefangen mit dem großen Kando-Erdbeben in den frühen 20er Jahren, wo die Koreaner dann beschuldigt worden sind, zum Erdbeben dann Brunnen vergiftet zu haben und für die Ausbreitung von Seuchen in Japan gesorgt zu haben, wo es dann Pogrome gegeben hat, wo Koreaner zu Hunderten oder zu Tausenden ums Leben gekommen sind. Und ja, die Zahl ist nicht sicher festzustellen und mit Zahlen, in denen japanische, Klammer auf und Klammer zu, Taten dargestellt werden, sind ja in Japan immer wieder korrigiert worden. Wenn man also die Schulbücher in Japan ansieht mit ihrer Darstellung der Ausbreitung des japanischen Reiches, der großasiatischen Wohlstandssphäre in den 30er und 40er Jahren und mit dem, was da geschehen ist, die unerfreulichen Ereignisse das ist dann also auch etwas, wo einige 10.000 Menschen ums Leben gekommen sind und das ist in den japanischen das wird dann immer abgestuft und da gibt es halt dann die gemeinsame Erinnerung, die gemeinsame Geschichte aufzuarbeiten. Also hier gibt es viel zu entdecken in dieser Suche nach der Identität und das ist etwas, was eigentlich alle auslandskoreanischen Autoren in den USA, in Russland, Anatoly Kim, in China und auch in Japan zu spüren, ist die Suche nach der Identität. Und da ist dieses Bild von Anatoly Kim, von der vorgeburtlichen Traumatisierung, vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir unser eigenes Leben auch einmal unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Ja, immerhin gibt es über die japanische koreanische Literatur inzwischen auch einige westliche Veröffentlichungen. Da schicke ich Ihnen noch ein paar Lesevorschläge, die Ihnen das vorstellen. Koreanische Literatur in Deutschland. Kennen Sie einen koreanischsprachigen Autor, der in Deutschland bekannt geworden ist? Also mir ist nur einer bekannt, dessen Andenken dann allerdings auch, ja, aber im anderen Kurs. Mirok Lee, das ist ein koreanischer Autor, der in Deutschland einige Jahre lang, ja, 1999 bis 1950, der eine gewisse Bekanntheit erreicht hat und seine gesammelten Werke sind immerhin vor wenigen Jahren in 4 Bänden neu erschienen. Das ist also sehr verwunderlich. Er hat eine treue Gefolgschaft, sowohl unter der koreanischen Community-Gemeinschaft in Deutschland, wie auch unter älteren Deutschen, die ihn kennengelernt haben, ja, mit Schulbuchtexten, mit koreanischem Inhalt, die in den späten 40er und frühen 50er Jahren in deutschen Schullesebüchern veröffentlicht worden sind. Das ist für einen ausländischen oder für einen Autor ausländischer Herkunft eine ganze Menge. Also ich habe es mit meinen Übersetzungen aus dem Koreanischen immerhin in ein paar Biologielehrbücher gebracht, weil ich koreanische Kinder- und Jugendsachbücher übersetzt habe, die didaktisch nach Meinung der Verlage so gut sind, dass man also die in ein deutsches Schullehrbuch für diese naturwissenschaftlichen Fächer aufnehmen kann. Da muss man dann die hämische Bemerkung machen, Pisa lässt grüßen, aber hier in Schullesebücher aufgenommen. Mirdok Lee hat er selbst sich genannt, geben Sie schon mal rum. Er ist im heutigen Nordkorea geboren, in der Provinzhauptstadt Haeju, an der Grenze fast nach Südkorea. Ist aufgewachsen mit 4 Geschwistern als jüngstes Kind und, was eine Sonderrolle vermittelt, als einziger Sohn seiner Familie. Er hat also nur ältere Schwestern gehabt und ist auf dem Land aufgezogen worden, konfuzianisch, und hat auch japanische Kolonialzeit trotzdem die traditionelle Sozialisierung mitgemacht, die Koreaner in den letzten Jahrhunderten durchmachen mussten. Mit 4 Jahren hat der Vater angefangen, ihm chinesische Schriftzeichen beizubringen und mit ihm dann chinesische Texte zu lesen, unter anderem die konfuzianischen Klassiker. Und das in einer alten Dorfschule, wo der Vater eben den Unterricht besorgt hat. Und dann ist er 1910 in eine von den Japanern verwaltete Schule gewechselt und hat dann seine Ausbildung wegen Krankheit abbrechen müssen, hat dann 2 Jahre im Fernunterricht gelernt und ist 1917 an der Kaiserlich-Japanischen Universität in Seoul für das Studium der Medizin aufgenommen worden. In der Zeit hat er 2 Kinder bekommen, war also verheiratet, 2 Kinder, war dann beteiligt an den Protestaktionen vom 1. März 1919, in denen die Koreaner ihre nationale Eigenständigkeit und ihre Selbstständigkeit eingefordert haben. Er hat Flugblätter gedruckt, verfasst, gedruckt und verteilt und ist dann auf Drängen seiner Mutter nach Shanghai geflüchtet, wo ja in dieser Zeit dann die koreanische Exilregierung sich etabliert hat, hat seine Frau und seine beiden Kinder in Korea zurückgelassen und hat bei der provisorischen Exilregierung in Shanghai mitgearbeitet und ist von dort aus dann 1920 nach Deutschland gereist. Also so groß können die Aktivitäten vom 1. März 1919 bis 1920 nicht gewesen sein, und hat in Würzburg und dann in Heidelberg sein Medizinstudium fortgesetzt. Aber er musste mehrfach für längere Zeit sein Studium unterbrechen und hat dann das Fachgebiet gewechselt, das, was man bei den ersten naturwissenschaftlichen Vorprüfungen machen muss. Das hat ihm dann geholfen. Er hat nämlich dann Naturwissenschaften studiert, Physikum, hat ihn dann in die Lage versetzt, Zoologie, Botanik und physische Anthropologie zu studieren, und hat dann tatsächlich 1928 es geschafft, in Biologie einen Doktorgrad zu erwerben. In dieser Zeit hat er in populären Zeitschriften erste Erzählungen veröffentlicht, hat einen Unterstützer und Gönner gefunden, der unweit von München zu Hause war, in Gräfelfing. Ja, Gräfelfing ist auch der Ort, wo er begraben wurde. Und er hat dann von Gräfelfing aus auch durch Unterstützung seines deutschen Gönners an der Universität in München mangels anderer Hochschullehrer angefangen, Chinesisch, Japanisch zu unterrichten, hat einer Generation deutscher Sinologen die chinesische Schrift beigebracht, im klassisch-traditionellen Sinne, und hat in dieser Zeit dann, weil er multikulturell aufgewachsen war, konfuzianische, also chinesische Erziehung in Korea und dann die Ausbildung an der japanischen Schule, dann seine Kindheitserinnerungen in einem autobiografisch geprägten Roman veröffentlicht mit dem Titel Der Yalu fließt. Ein Buch, das dann 1959, viele Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in deutscher Sprache, dann auch koreanisch übersetzt worden ist. Und sein früher Tod 1950 hat sein Schaffen abgebrochen und Teile seines schriftstellerischen Werkes hat er noch verbrannt, kurz vor seinem Tod, sodass also unwiederbringlicher Verlust zu verzeichnen ist. Sowas passiert immer wieder. Eigenverbrennung von literarischen Texten oder was gestern durch die Medien ging, Bilder, die in den Niederlanden gestohlen worden sind, sind in Rumänien, um Spuren zu beseitigen, verbrannt worden. Picasso und andere. Das ist eigentlich sträflich. Und unter seinen Freunden, sowohl Deutschen wie auch den wenigen Koreanern, die es damals gab, ist er als Botschafter zwischen den beiden Welten, Ostasien und Europa, anerkannt geblieben und hat große Verehrung gefunden. Sein Buch, Der Yalu fließt, ist in Korea dann vor 5 Jahren als Dreiteiler im Fernsehen erschienen. Müssten wir mal sehen, ob wir die CDs, die DVDs davon bekommen. Könnte man mal für einen gemeinsamen Abend im nächsten Semester hier anstellen, wo er von 3 koreanischen Schauspielern dargestellt wird, von einem als Kind, von einem als Jugendlicher und von einem als Erwachsener. Und insgesamt 3 Stunden, die ihn und seine Arbeit und sein Werk in Korea sehr bekannt gemacht hat. Und in diesem autobiografischen Roman, Der Yalu fließt, 46 in deutscher Sprache erschienen, Der Yalu fließt, eine Jugend in Korea, aktuell noch lieferbar und eben mit einer 3-bändigen Gesamtausgabe, ist eine anrührende Lektüre, auch wenn sein Leben eigentlich gar nicht so anrührend verlaufen ist. Nach ihm benannt ist ein jährlich verliehener Preis der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft, der Lee Myung-Ok-Preis, für Verdienste zum Austausch zwischen Korea und Deutschland und zur Vertiefung der Freundschaft zwischen den beiden Völkern. Den hat in diesem Jahr erhalten meine Nachfolgerin in Berlin an der FU. Interessant, ich bin also nie angesprochen worden, ob ich diesen Preis annehmen würde. Ja, ist also, ich habe immer im Stillen gewerkelt, obwohl ich 17 Jahre in Berlin tätig war, aber damals war die Deutsch-Koreanische Gesellschaft, hatte Sitz in Bonn. Und ich habe da auch nie einen Vortrag gehalten. Ich habe eine Urkunde bekommen für 50-jährige Mitgliedschaft seit dem Gründungsjahr. Aber sonst gibt es keine Beziehung. Das ist schon etwas schmerzlich, das zu berichten hier. Ja, und sein Roman, Der Yalu fließt, ist tatsächlich 1950 in Deutschland mit einem Literaturpreis ausgezeichnet worden. Das ist selten der Fall. Und da hat damals der Verleger, der den Münchner Pieper Verlag leitet, gesagt, er blieb der stille, ungemein bescheidene Mensch, auch als in einer führenden Zeitschrift anlässlich einer Umfrage stand, das im besten Deutsch geschriebene Buch des Jahres stammt von einem Ausländer, Myung-Ok Lee. Das ist schon was. Und aus der Preisverleihung von 1950, die Begegnung des Ostens mit Europa ist das überpersönliche Problem des Buchs. Über die eigentliche, die inwendige Gegenständlichkeit findet sich in dem aus unbeirrbar östlicher Weisheit unbetont vortretenden Charakter des Erzählers selbst in einer würdigen, die Noblesse eines Stils enthaltende Art, die Begegnung von Ost und West für seine Person zu vollziehen, nämlich diskret, mit höflichen, ja kaum spürbaren, aber tiefsinnigen Vorbehalten. Das ist schon eine Auszeichnung. Und ein Vergleich von einem Kritiker aus dieser Zeit setzt dem Ganzen die Krone aus. Da heißt es nämlich, so wie Goethe in Dichtung und Wahrheit beschreibt Mürdoch in Der Jalo fließt den Prozess der Vollendung eines Menschen durch das Zusammenspiel seiner Personen und historischer Ereignisse, durch die Aufzeichnung der eigenen Kindheit und seiner geistigen und materiellen Entwicklung. Also jetzt müssen Sie bitte in der vorlesungsfreien Zeit Goethes Dichtung und Wahrheit noch einmal, ich hoffe, noch einmal in die Hand nehmen und dazu parallel Der Jalo fließt von Mürdoch zu lesen. Und er selbst hat dann noch gesagt, der eigentliche Zweck seines Lebens war es, den Austausch der Gaben des traditionellen Geistes und der eigenen Kultur von Ost und West zu fördern. Zahlreiche Erzählungen sind noch erhalten, die schon in dritter Hand gewesen sind, als er selbst seine Verbrennungsaktion begangen hat. Aber er lebt weiter. Und wenn man die Presse sieht aus dem Großraum München, da gibt es in jedem Jahr zum Todestag eine Gedenkfeier auf dem Friedhof von Gräfelfing, wo bedeutende Persönlichkeiten der koreanischen Gemeinschaft in Deutschland sprechen. Und da heißt es auch, der Grabstein gilt als und die Grabstätte als Kulturgut, ist also nie beseitigt worden. Die Liegefristen auf deutschen Friedhöfen sind ja im Normalfall zwischen 20 und 30 Jahren. Also normalerweise, Todesjahr 1950, wäre das längst eingeebnet worden, aber von seinen Freunden und Anhängern und Schülern ist dafür gesorgt worden, dass das Grab und der Grabstein mit zwei Seelenlaternen, wie bei Gräbern in Korea, dort erhalten ist. Tja. Und da kam dann, das ist, glaube ich, aus diesem Jahr, Koreaner wünschen sich eine Gedenkstätte für Mürdoch Lee. 200 Gäste aus Deutschland und Korea haben am Samstag in Gräfelfing der Gedenkfeier für Mürdoch Lee beigewohnt. Große Überschrift, Mittler zwischen Ost und West. Das ist eine schöne Bezeichnung. Sonst, kennen Sie koreanische Autoren in Deutschland, die hier leben, die hier gewirkt haben, gearbeitet haben, die irgendwie auffällig geworden sind? Ich stelle dann gleich die Frage, was Sie alles an Übersetzungen von in Korea lebenden koreanischen Autoren gelesen haben. Wer von den Dichtern, Schriftstellern, die wir in diesem Semester besprochen haben, über unsere gemeinsamen Stunden hier hinaus bei Ihnen Interesse gefunden haben und in Ihnen weiterwirken. Da ist von der Kritik ein interessanter junger Mann besonders gelobt worden. Peter Hjon heißt er wohl, trotz der Schreibung mit U. Ich habe mich ja letzte Woche schon entschuldigt, dass ich bei den auslandskoreanischen Autoren deren Romanisierung ihres Namens übernehmen muss und nicht die in der Wissenschaft und auch hier von Ihnen eingeforderte McKeown-Reischauer-Transkription. Das ist halt so, die Namen sind eingeführt. Und dieser Peter Hjon ist Sohn koreanischer Gastarbeiter in Krefeld, hat in England und in den USA studiert, hat in Deutschland auch eine Sportlerkarriere gemacht als Eishockeyspieler, ne? Und ist dann von der deutschen Politik sogar anerkannt worden. Als der koreanische Staatspräsident 2005 in Deutschland gewesen ist, hat der damalige Bundespräsident Köhler ihn eingeladen zum Empfang im Schloss Charlottenburg. Und 2008 war ein europäisches Jahr des interkulturellen Dialogs. Haben Sie davon was mitbekommen? Vor 5 Jahren, europäisches Jahr des interkulturellen Dialogs, hat er sich als Botschafter Deutschlands engagiert. Er ist von der Bertelsmann Stiftung gefördert worden für ein englisch sogenanntes Leadership Program und hat als junger Koreaner auch an mehreren Konferenzen, die politische Relevanz hatten, weiß nicht, was er mit dem Herrn Köhler hatte, 2008, Forum Demografischer Wandel, da wollte man wohl die Parallelität der Verkreisung der deutschen und der koreanischen Bevölkerung ergründen. Das ist ja etwas Gemeinsames. Und er hat dann eine Dissertation geschrieben zum Thema Arbeitsmigration und ein populäres Buch mit dem Titel Lautlos, ja, sprachlos, nein. Grenzgänger zwischen Korea und Deutschland. Also Lee Myeok Lee hat sich als Brücke zwischen Korea und Deutschland erfunden. Dieser jüngere Koreaner bezeichnet sich als Grenzgänger zwischen den beiden Ländern und den beiden Kulturen. Wenn er 1979 geboren ist, dann darf man vermuten, dass sein Vater ein Bergarbeiter gewesen ist und seine Mutter eine Krankenschwester. Das wäre das Typische. Und motiviert zu diesem Buch wurde er, das also durchaus literarische Qualität hat, in einem Auslandssemester in Korea, wo er eben als Koreaner, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, das Bild aus koreanischer Sicht der deutschen Situation, der deutschen Kultur zu erlangen, ein Gefühl bekommen, wie in Korea Deutschland wahrgenommen wird, und hat dann auch seine Probleme als Auslandskoreaner im Herkunftsland seiner Familie dargestellt, denn da gibt es auch durchaus Probleme. Das habe ich also oft gehört von Koreanern, die nach langen Jahren im Ausland zurückgekommen sind. Und ein guter koreanischer Freund hier aus dem Frankfurter Raum, der hat jetzt mit 70 Jahren seinen Einbürgerungsantrag in Deutschland gestellt, weil er der Meinung ist, in Korea, obwohl er jedes Jahr dorthin reist, er findet sich dort nicht mehr zurecht und Deutschland ist seine Heimat geworden. Ein Buch, das sich auch mit Integrationsfragen beschäftigt, 73 kurze Kapitel, die man auch unabhängig voneinander lesen kann, 2 Teile, ein Schwerpunkt auf Deutschland, ein Schwerpunkt auf Korea, wobei die Übergänge oft fließend sind, wo er im autobiografischen Stil, ähnlich wie Myeok Lee, seine Erfahrungen als Deutsch-Koreaner in Deutschland und in Korea darstellt und sehr viele Gastkommentare dort mit einbringt von Menschen, die in einer ähnlichen Situation geboren und groß geworden sind. Und das Buch hat also einen witzigen, oft sehr ironischen Grundton und ist durchaus lesenswert, lege ich Ihnen ans Herz. Und er hat es also geschafft, die Gefühlswelt der Deutsch-Koreaner nicht nur uns hier, sondern der Welt insgesamt näher zu bringen. Und er schreibt auch, da das ja auf der politischen Ebene nicht geschieht, muss ich als junger Koreaner in Deutschland diese Aufgabe übernehmen. Sein Heranwachsen in Deutschland, die Begegnung mit den Vorurteilen, denen er und seine Familie ausgesetzt sind, wobei er das harte Leben der Eltern in Korea auch durchaus ansprucht, den Wunsch der Eltern nach höherer Bildung, die auch ihn geprägt haben. Und er schreibt, dass sein Vater trotz der Arbeit im Kohlebergwerk Bergmann täglich versucht hat, mehrere Stunden mit den Kindern zu lernen und ihre Hausaufgaben zu kontrollieren, und dass der Vater ihn, wenn er zu Hause war, morgens um 6 mit einer kalten Dusche geweckt hat, um ihn zum Lernen zu bringen, wo er dann die Bitte auf Nachsicht mit der anderen Situation hier in Deutschland mit Anekdoten beantwortet aus einer Militärzeit in Korea, die der Vater eben dort erlebt hat. Ja, in Korea begegnet er seinen Verwandten, erzählt in vielen Anekdoten den Alltag in Korea und begibt sich in Korea auf eine Reise der Wiedervereinigung. Er möchte also bei dieser Begegnung seine Wurzeln finden und sein gespaltenes Ich zu einem einheitlichen Wesen bringen. Und da begegnet er in Korea eben einem Werteverfall in den 80er, 90er Jahren. Er lernt, dass das in den 60er, 70er Jahren eingesetzt hat und dass teilweise die koreanischen Verwandten ihre ausgewanderten Familienangehörigen als die Bewahrer eines alten und eines guten Korea betrachten. Also wenn Sie koreanische Freunde haben oder koreanische Elternteile, dann versuchen Sie einmal diese Frage dort zu klären. Und er hat zurück in Deutschland dann viele Entwicklungen bei seinen Verwandten nicht mitbekommen, zum Beispiel Todesfälle. Man wollte ihn von der Trauer um seine koreanischen Erfahrungen fernhalten. Und hier wird also sehr humorvoll die Gefühlswelt der Deutsch-Koreaner dargestellt und erleichtert den Zugang eben durch seine lockere Art und trotzdem mit literarischer Qualität, also eine Leseempfehlung. Dann gibt es einen Verband der koreanischen Autoren in Deutschland. Nach den Fotos, die ich gesehen habe, müssen das so um 30 Mitglieder sein. Ich habe selbst einen Kontakt mal gehabt, weil ich gebeten worden bin, die erste Buchveröffentlichung koreanisch-deutsch zweisprachig zu betreuen. Und da gab es also zwei gemeinsame Mittagessen und meine einsame Arbeit zu Hause vor dem Computer, wo ich die Texte, die teilweise von den Kindern aus dem Koreanischen übersetzt waren, 16-, 17-jährige Töchter oder Söhne, die ein Gymnasium besucht haben, haben also nach der Vorgabe ihrer schreibenden Mutter, ihres schreibenden Vaters, diese Texte ins Deutsche transportiert. Und die koreanischen Originaltexte sind in Korea bei Wettbewerben für auslandskoreanische Literatur teilweise ausgezeichnet worden. Das mag für die koreanischen Texte auch Gültigkeit haben, aber die deutschen Texte habe ich dann für die meisten Veröffentlichungen in diesem Sammelband selbst neu übersetzt. Aber also nicht nur sprachlich, stilistisch und redaktorisch gearbeitet. Ich habe nie ein Wort des Dankes gehört dafür und ich habe irgendwann 2 Jahre später ein einziges Exemplar dieses Buches per Post bekommen, in das ich also viel Zeit, viel Kraft und viel Herzblut versenkt habe. Tja, so ist es halt. Ich bin irgendwie auch zwischen den beiden Welten. Diese Gruppe sieht in mir vielleicht ein Symbol für den entwurzelten Deutschen, den sie eigentlich so doch nicht haben wollen. Ja, koreanische Literatur in Deutschland, da muss ich jetzt die Frage stellen, was haben Sie gelesen von dem, was wir in diesem Semester besprochen haben, und was haben Sie freiwillig gelesen durch Begegnung mit den Büchern in Katalogen, in Anzeigen? Ich sehe so viele Hände nach oben gehen. Ja. Aber der Autor ist Ihnen... Ja. Wenn Sie, das ist die Einschätzung der koreanischen Literatur in Deutschland, auch bei Ihnen, Entschuldigung. Es ist eigentlich trotz kostspieligen Investitionen der koreanischen Seite nicht so geworden, dass die koreanische Literatur in Deutschland Wurzeln hätte ziehen können. Der älteste koreanische Text in deutscher Übersetzung, wobei ich das Wort Übersetzung relativieren muss, ist in einer Literatur- und Kulturzeitschrift in den 1890er veröffentlicht, und zwar die Geschichte vom Fräulein Frühlingsduft, Chunyang John. Wir haben darüber gesprochen vor einigen Wochen. Das ist keine Übersetzung, sondern eine Nacherzählung. Und nach dem, was ich herausgefunden habe, die Nacherzählung einer französischen Nacherzählung in einer Zeitschrift in Paris veröffentlicht worden ist, ein wenig früher. Die Franzosen haben irgendwie zu Asien engere und ältere Beziehungen als wir in Deutschland. Und es gibt also immer wieder mal einen koreanischen Text in deutscher Wiedergabe oder in sekundären Übersetzungen aus dem Englischen, die den Weg in deutsche Publikumszeitschriften gefunden hat. Ich spreche jetzt nicht von Literaturzeitschriften, da muss man ja schon froh sein. Also ich habe mal eine komplette Buchübersetzung eines Lyrikbandes, der sollte auszugsweise in einer Zeitschrift, in der ältesten deutschen noch bestehenden Literaturzeitschrift Akzente, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, erscheint im Hansa Verlag seit 1949, wenn ich mich recht erinnere, 50. Und da hat man sich dann entschlossen, weil die Texte so schön seien, die Planung für diesen Band, wo 10, 15, vielleicht 20 Gedichte veröffentlicht worden sind, über den Haufen zu werfen, und hat dann in einem kleineren Druckspiegel den kompletten Gedichtband mit 108 Texten veröffentlicht, und übrig geblieben ist in diesem Band dann der Hauptteil für Borges, den lateinamerikanischen Schriftsteller. Und da ist der koreanische Autor in bester Gesellschaft, denn Borges war jemand, der auch für das Verständnis zwischen den Kulturen geworben hat und der sogar eine eigene fantastische Bibliothek aufgebaut hat, die seine Meisterwerke aus allen Kulturen der Welt enthält. Die gibt es im Moment wohl nur bei der Büchergilde Gutenberg vollständig. Oder nein, soweit sie erschienen ist. 100 Bände sollen das wohl werden in der deutschen Ausgabe. Also da ist dann eine Übersetzung aus dem Koreanischen aus meiner Hand in einem Band mit Schwerpunktthema Borges veröffentlicht worden. Und ich habe mich also dadurch schon geehrt gefühlt. Das Buch ist erst ein paar Jahre später dann in Buchform erschienen. Ja, die koreanischen Bemühungen gehen zurück bis in die 70er Jahre. Da hat man also angefangen, von Seiten des koreanischen Erziehungs- und Kulturministeriums Übersetzungen in die Sprachen der Welt zu fördern. Das ist dann in den 80er Jahren organisiert worden, und seit 2001 oder 2002 gibt es dieses LTI Korea, Literary Translation Institute Korea, ein Mitglied des Direktoriums war vor 2 Wochen hier bei uns und hat einen Vortrag gehalten. Und da muss man halt sagen, da wird systematisch geplant, die Übersetzungen aus dem Koreanischen in die Sprachen der Welt, auch ins Deutsche. Aber da muss ich mich wiederholen, wehmütig, dass es leider meistens sehr kleine Auflagen sind, dass es etliche Verlage in Deutschland gibt, die fast nur von der Förderung durch das LTI Korea überleben. 1000, 1500, 2000 Exemplare, wenn es hochkommt. Und diese Bücher sind dann irgendwann nach ein paar Jahren vom Markt verschwunden. Und was bei den großen Verlagen erscheint, da muss man leider auch feststellen, dass noch immer, obwohl es inzwischen Personen gibt, die in Deutschland direkt übersetzen können, dass noch immer der amerikanische Markt die Publikationspolitik der großen deutschen Verlage bestimmt. Ein Buch, über das wir letzte Woche gesprochen haben, bei Piper erschienen. Da habe ich die Übersetzerin nie in irgendeinem koreanischen Zusammenhang gefunden. Also ich fürchte, das Buch ist auch aus der amerikanisch-englischen Ausgabe übersetzt. Und da zeigt sich dann die Diskrepanz, dass die Schere mit der Zahl der Zwischenträger immer weiter aufklafft. Und das ist ja eine beliebte Übung in der Übersetzer- und Dolmetscherausbildung, dass man an einem Tisch sitzt oder in einem Raum wie hier, dass der Erste einen Text aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzt. Meine deutsche Übersetzung bekommen Sie. Sie übersetzen sie zurück in die Ausgangssprache. Sie bekommen seine Übersetzung und übersetzen die Koreanisch. Sie bekommen seine koreanische Übersetzung und machen daraus eine deutsche Aufgabe. Und dann geht das hier bei der Zahl der Anwesenden so mit 10 Zwischenschritten in beide Richtungen. Und wenn man dann den Ausgangstext mit dem Endprodukt vergleicht, dann gibt es also Grund für tiefe Trauer oder für herzliches Gelächter. Das müssten wir mal in einem anderen Zusammenhang ausprobieren. Aber es ist bedauerlich so. Und auch das Auftreten Koreas bei der Buchmesse 2005 als Gastland der Frankfurter Buchmesse hat eine Präsenz von über 60 koreanischen Autoren in Deutschland bewirkt, die in den Monaten vorher Lesereisen durch ganz Deutschland gemacht haben, in Buchhandlungen, in öffentlichen Bibliotheken gelesen haben, aber in den meisten Fällen eben nicht sachkundig eingeführt. Und die Resonanz hat im Normalfall nur bis in die Lokalzeitungen gereicht und in der großen Presse war also so gut wie nichts davon zu spüren. Auch wenn man von koreanischer Seite immer wieder beschwört, dass Korea zur Weltliteratur dazugehört. Ich unterschreibe das. Aufsätze wie hier aus einer koreanischen Zeitschrift in englischer Sprache mit der schönen Überschrift Why Korean Literature Matters, warum es auf die koreanische Literatur ankommt. In einem anderen Text im Zusammenhang mit der Korea Wave, K-Pop-Verbreitung über die Welt. Da hat man auch in Korea gedacht, dass im Zuge dieser Erfolgswelle, die ja Europa so recht noch nicht erreicht hat, auch die koreanische Literatur bekannter und beliebter wird. Aber das ist eine Selbsttäuschung und eine Überschrift aus einem Zeitschriftenaufsatz über Hallyu, über die koreanische Welle, die über die Welt schwappt, heißt Korean Literature Expanding Global Reach. Die koreanische Literatur erreicht die ganze Welt. Das wäre schön. Und Gangnam, ja, dieser eine Popsong, der über YouTube dann in die anderen Medien hineingelangt ist, das ist so ein Beispiel. Und über diesen Auftritt bei der Buchmesse hat eine Literaturzeitschrift geschrieben, Korea ist eingeladen. Seit vielen Jahren gehört es zum Konzept der Frankfurter Buchmesse, einem Gastland die Möglichkeit zu geben, seine Kultur und insbesondere seine Literatur vorzustellen. Nordkorea hat ohne Begründung abgesagt. Dabei hatte die deutsche Seite erst im letzten Jahr ein Goethe-Institut mit Bibliothek in Pyongyang eröffnen können. Das gab Hoffnung in einem Land, das als abgeschottet gilt. Südkorea nutzte die Möglichkeit mit erheblichem Aufwand. Seit der Buchmesse in Leipzig im März 2005, als Anmerkung, reisen 62 Autoren durch Deutschland und lesen ihre Texte, deren deutsche Übersetzungen von Schauspielern vorgetragen werden. In Buchform sind sie leider auf Deutsch oft nicht erhältlich. Manche sind erst einen Tag vor der Buchmesse aus den Druckereien ausgeliefert worden. Und da war leider auch eine Übersetzung von mir mit dabei, die bei der ersten Veranstaltung im Rahmen der Buchmesse im Museum für angewandte Kunst, wo der Autor anwesend war, dann endlich in gedruckter Form zur Verfügung gestanden hat. Das, bitte? Das war eine von Cohn, diese Zen-Gedichte, was denn das? Ja. Und da muss man sich halt fragen, wenn koreanische Musik, wenn koreanische Fernsehserien, wenn koreanische Filme internationales Publikum erreichen, warum dann nicht Literatur? Und warum wird nicht so etwas auch von deutscher Seite dann so vorbereitet, dass die Bücher schon vor der Buchmesse auch den Kritikern zur Verfügung stehen? Das ist üblich, dass die ein Leseexemplar bekommen, damit pünktlich zum Erscheinen eines Buches die ersten Kritiken möglich werden. Für diese koreanischen Werke hat es Kritiken oft so gut wie nicht gegeben. Und hier beklagt dieser Beitrag auch, dass vor allem Kleinverlage es sind, die koreanische Bücher verbreiten und dass es durchaus viele Berührungspunkte gibt, die das deutsche Interesse an Korea erregen und aufrechterhalten könnten. Aber das ist eine einseitige Wahrnehmung, wie insgesamt der Austausch zwischen Deutschland und Korea irgendwie auf allen Gebieten mir asymmetrisch erscheint. Und das zu beseitigen, das ist halt dann vielleicht auch Ihre Aufgabe. Immerhin gibt es mehr Universitäten, wo man sich mit koreanischer Sprache auseinandersetzen kann. Und immerhin gibt es die Chance, finanziell unterstützt zu werden bei dieser Arbeit. Und da bin ich mit jedem Einzelnen, mit jeder Einzelnen von Ihnen zur Kooperation bereit, wenn mir noch ein paar Jahre Lebzeit vergönnt sind. Ich freue mich also auf die gemeinsame Arbeit und darauf, dass wir vielleicht gemeinsam diese Asymmetrie etwas mehr in die Achse bringen können und hier ein Gleichgewicht in der Wahrnehmung der beiden Länder zu finden. So, das war's für dieses Semester und ich freue mich, wenn wir uns dann zu einem anderen Thema am gleichen Ort oder einem anderen Ort im Herbst wiedersehen. Vielen Dank und alles Gute.